Herzlich willkommen, die jetzt in der zweiten Stunde gekommen sind. Hallo. Es ist so, dass es ja ein besonderer Tag ist. In verschiedenste Art und also kann man das ausdrücken, zum Beispiel mit einer Krawatte kann man es ausdrücken, bin angesprochen worden, gell, du predigst heute. Stimmt, aber ihr habt schon gemerkt, in den letzten Jahren hatte ich keine Krawatte an. Aber heute ist Ostersonntag und der Stefan und die Doris haben Geburtstag. Haben wir gedacht, jetzt muss ich mal den Schlips rauslassen. Ist zu lang gebunden, tut mir leid, aber ist so. Ostern soll auch mein Thema sein. Wenn schon Ostern ist, dann spreche ich auch über Ostern. Und weil wir nicht viel Zeit haben, gehen wir gleich in Lukas Kapitel 24. Wir waren heute schon mal drin, aber wir gehen ein Stück weiter. Und ich möchte lesen ab Vers 13. Lukas 24 ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Wir müssen nur mit Fantasie hineingehen in diese Situation. Zwei dieser Jünger, die machen sich auf den Heimweg von Jerusalem ausgehend nach Emmaus, ein kleines Dorf, ungefähr 11 Kilometer entfernt. Wie lange geht man? 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie man drauf ist. Das in der Kinderstunde vorgemacht, gell? Wenn es dir schlecht geht, dann gehst du langsamer, da gehst du vielleicht zu schleichend, bist niedergebeugt, da pressiert es dir nicht, da bist du unterwegs. Zwei Männer, die unterhalten sich und sie versuchen das einzuordnen, sie reden über dieses Geschehnis und sie schaffen es irgendwie nicht, aufeinander zu kommen. Es ist alles zu verworren. Und in dieser Situation kommt ein Mann, der schließt sich ihnen an, geht mit ihnen mit und er wird nicht erkannt. Ich meine, du rennst in dieser Situation, du rennst ja nicht mit Jesus. Mit einem Toten rechnest du jetzt nicht, dass der neben dir hergeht und dass er auferstanden ist. Und vielleicht lange Gewänder, so im Gedanken, in deiner Depression, in der Niedergeschlagenheit, siehst du nach links nicht, nach rechts nicht. Naja, es steht drin, ihre Augen wurden gehalten. Sie sollten ihn noch nicht erkennen. Sie mussten noch was lernen auf diesem Weg. Es war noch zu früh für die beiden. Er hätte sich genauso hinstellen können, ich bin's, Jesus. Aber es tut er nicht. Er geht mit und er fragt sie, was redet ihr denn da miteinander? Und dann könnt ihr euch vorstellen, die gehen und der stellt die Frage und dann bleiben sie stehen. Sie bleiben stehen. Also mit so einer Frage haben sie jetzt nicht gerechnet. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da geschehen ist? Du bist in Jerusalem und weißt es nicht? Da muss man stehen bleiben. Das ist so, gell, wenn du eine heftige Diskussion hast, du gehst mit deinem Ehepartner spazieren und jetzt sagt dir irgendwas, dann bleibst du plötzlich stehen, weil das geht ja gar nicht. Man kann nicht gehen und so eine Fragen beantworten. Das war zu abwegig. Also ein Vorwurf. Und dann fragt Jesus auch noch, was denn? Was denn? Und dann erzählen sie von Jesus, der so mächtig war im Werk, also der hat Wunder getan und der hat so wunderbar gepredigt, von Gott und Gottes Reich gesprochen. Und dann kamen die hohen Priester und haben ihn verurteilt, zum Tode verurteilt. Wir aber, wir hielten ihn als den Erlöser, als den Befreier von Jerusalem. Unsere Hoffnung ist dahin, guter Mann. Wir meinten, er wäre es, der Jerusalem befreien würde. Und jetzt sagen die beiden auch noch zu Jesus, jetzt kommt noch was Schlimmeres, nicht schlimmer, aber zwei Frauen haben uns, oder einige Frauen haben uns aus der Fassung gebracht. Die sagten, sie waren bei dem Grab und haben den Leichnam nicht gefunden. Das Grab war leer. Andere von uns, andere Jünger, sind dorthin gelaufen und haben es ebenso bestätigt, das Grab ist leer. Wie reagiert Jesus auf diese Erklärung? Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er legt das Wort Gottes aus. Er legt die Propheten aus. Aber er gibt sich immer noch nicht zu erkennen. Und dann kommen sie ans Dorf. Emmaus. Sie haben die 11 Kilometer erreicht. Jesus sagt oder tut so, als wenn er weitergehen würde. Und die beiden sagen, nee, der kann jetzt auf keinen Fall weitergehen. Der muss mit uns essen, der muss zu uns, wir wollen noch länger mit ihm zusammen sein, so wie der redet. Und Jesus geht mit, sie machen ein Abendessen, sie liegen zu Tisch, ja, ihr kennt es ja vielleicht auch vom Abendmahl, man lag am Tisch. Und dann nimmt ihr irgendwann das Brot, segnet es, bricht es und reicht es ihnen. Und jetzt werden die Augen aufgetan. Jetzt erkennen sie, wer mit ihnen gegangen ist. Jetzt geht ihnen das Licht auf. Und was macht Jesus? Er verschwindet. Wupf, weg. Da denkst du, hey, was war jetzt? Habe ich das alles nur geträumt? Nein, wir haben das nicht geträumt. Sie sind in Emmaus, sie sitzen zu Tisch und in der gleichen Stunde brechen sie auf und gehen zurück. 11 Kilometer. Ihr könnt euch vorstellen, wie sie jetzt gegangen sind. Ja? Nicht mehr so. Wir müssen das weitersagen. Wir müssen es den Elfen sagen und den anderen. Und sie bestätigen das. Und sie erzählen, was passiert ist auf dem Weg. Und sie sagen, wie sie den Herrn Jesus am Brechen des Brotes erkannt haben. Auf was ich hinaus möchte, ist, Ostern ist erfüllte Prophetie. Wenn wir in Vers 25 und 27 hineinschauen, als Jesus mit ihnen spricht und sie rügt, weil sie noch nicht recht glauben. Ich meine, ich hätte es auch nicht geglaubt. Das war so einmalig. So eine Botschaft hat es vorher noch nie gegeben, dass einer aus den Toten aufsteht. Aber es geht noch mehr. musste der Christus nicht dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er fängt bei Mose an. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er noch gehabt hat, wie viele Stunden sie da noch unterwegs waren und wie oft sie noch stehen geblieben sind, ja? Bis zum Abend. Aber er legt ihnen die Schrift aus. Er zeigt anhand Mose, anhand der Propheten, es musste so passieren. Das war kein Fehler der Natur oder der Menschen, es war geplant. Ostern erfüllte Prophetie. Vers 44 bis 48, wir lesen jetzt nicht den ganzen, aber da erscheint er dann allen, sie sind jetzt bei den Jüngern, oder zu den Jüngern zurückgekehrt, zu den anderen Elfen und weiteren, und da spricht Jesus zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Jesus hat es gesagt, Jesus hat es vorausgesagt, ja. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Und jetzt kurze Zusammenfassung. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Jesus sagt, es war so geschrieben, es ist so geschrieben und so muss es sein. Wenn Gott was sagt, dann tut er es. Und auch wenn er etwas Schlimmes sagt, dass sein Sohn sterben muss, dann muss es so sein. Und das ist nicht die einzige Stelle. In Johannes 5, Vers 39, 40 und 46 spricht er zu den Schriftgelehrten und zu den Juden. Und er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, diese Schriften, die von mir zeugen. Von mir. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und später heißt es, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Sag mir einen Politiker, sag mir einen Staatsmann, ob es Caesar ist oder Bismarck oder Merkel oder der sowas sagen kann oder die sowas sagen kann. Da gibt es ein Buch, Jahrhunderte vorher geschrieben, die schreiben von mir. Du wirst keinen finden, der von sich das behaupten kann. Es ist einmalig, so wie Ostern einmalig ist. Aber nicht nur Jesus selber sagt es. Petrus in einer Predigt sagt an einer Stelle, Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Hat die andere Stelle noch. Paulus, und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist und so weiter. Paulus argumentiert, Petrus argumentiert, Jesus sagt, es steht alles geschrieben im Alten Testament. Ihr müsst langsam begeistert sein, weil das ist wirklich einmalig, dass etwas vorhergesagt ist und es wird sich erfüllen oder hat sich erfüllt. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Und das war nicht das Neue Testament, das gab es nämlich zu dieser Zeit noch gar nicht. Anhand des Alten Testamentes zeigt er ihnen, wer Jesus Christus ist, dass er leiden muss, dass er gekreuzigt wird, dass er auferstehen muss. Und ich finde, es gibt so ein kräftigeres Wort, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Er beweist es anhand der Schrift. Und später, ganz am Ende von der Apostelgeschichte, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Von frühmorgens, Altes Testamentstudium. Das spricht von Jesus, das spricht von Jesus, das ist das Leiden, das ist es. Jesaja 53, schau mal diese Stelle an. Und so weiter. Und einige wurden überzeugt, von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. So gut die Beweise waren, es braucht immer noch Glauben. Ich meine, Flugzeugabsturz, es ist, glaube ich, allen bekannt. Alle Indizien sprechen dafür, dass es Selbstmord ist. Die Aufzeichnung der Voice, auf dem Voice Recorder, jetzt auch auf dem anderen, auf der Blackbox. Das, was zuletzt passiert ist. Beweise über Beweise. Und dennoch werden einige sagen, na, das stimmt nicht. Da war was anderes dahinter. Ja, Beweis ist nicht immer Beweis. Beweis für dich muss nicht unbedingt sein Beweis für jemand anderen. Einige wurden überzeugt. Es war so klar, so offensichtlich für sie. Andere glaubten nicht. Entschuldigung. Meldau, 1956, geschrieben, 88, neu auferlegt. Ich weiß nicht, ob es das aktuell noch gibt. Ich habe es von 88, die Auflage. Der spricht von 330 erfüllten Prophezeiungen auf Jesus hin. Es haben sich 330 Prophezeiungen erfüllt im Alten Testament mit dem Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi. Manche haben sich noch nicht erfüllt. Ja, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, hat sich noch nicht erfüllt. Bibel im Test, da gebe ich euch jetzt eine Übersicht, habe ich rausgetippt, wer das lesen möchte, sind einige Stellen angegeben. Erfüllte Prophetien über Jesus im Überblick. Und jetzt werde ich euch erschlagen müssen mit Bibelstellen. Aber ihr sollt es nicht alles mitlesen. Ihr sollt nur merken, wie viele Bibelstellen es sind. Über Jesus kommen, die Tatsache, dass er gekommen ist, die Zeit, wann er gekommen ist, seine Göttlichkeit. Daniel 9 wird es auf das Sterbejahr genau vorhergesagt, wann Jesus kommt. Diese Jahrwochen. Eine super Predigt für jemand, der sich da noch mehr hineinknien kann, Daniel Kapitel 9 mal auszulegen. Es stärkt deinen Glauben. Es ist wirklich unwahrscheinlich, aber es hat sich erfüllt. Seine Göttlichkeit, seine Menschlichkeit sind vorausgesagt. Sein Vorläufer, Johannes, der Täufer, ist vorausgesagt. Seine Geburt und Kindheit, sogar der Ort, Bethlehem, ist vorausgesagt. Es ist vorausgesagt, dass Weise kommen werden. Die Flucht nach Ägypten, Ermordung der Kinder, ist vorausgesagt. Sein Auftrag und Amt, und ich könnte es, das muss ich runterlesen, gell? Es ist alles vorhergesagt. Sein Leiden, und da sind die meisten Prophezeiungen erfüllt. Sogar mit den 30 Silberstücken. Falsche Anklage, Spott, Hohn, Beleidigung, geduldig im Leiden, die Kreuzigung, Galle und Essig, Gebet für die Feinde, Ausruf am Kreuz, alles ist im Alten Testament schon vorhanden und erfüllt sich in Jesus Christus. Es geht noch weiter. Verlosung des Gewandes, Gebeine nicht gebrochen, durchstochen, stellvertretendes Leiden, Grab bei einem Reichen. Es sind nur die Stellen aus dem Alten Testament. Oftmals könnten wir auch diese Stellen aus dem Neuen Testament gleich dahinter schreiben. Aber schaut mal selber. Manchmal steht es ja wirklich im Text drin, dass zum Beispiel Matthäus sagt, damit erfüllt werde, was geschrieben steht bei. Ja, diese Zusätze sind ganz wichtig. Damals für die Juden natürlich ganz wichtig. Ja, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt. Seine Auferstehung, Himmelfahrt, sein zweites Kommen hat sich noch nicht erfüllt. Und die weltweite ewige Herrschaft auch noch nicht. Es steht noch einiges aus. Meldau macht dann in diesem Buch ein Angebot. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das die Zahl sich beruft auf 1956 oder 88. Jedenfalls setzt er eine Belohnung von 10.000 DM aus, also 5.000 Euro. Vielleicht in den 50er oder 60er Jahren. Ist egal. Eine Belohnung. Ein Angebot an die Welt. Hiermit wenden wir uns mit einer doppelten Herausforderung an die Welt und wir bieten demjenigen eine Belohnung von 10.000 D-Mark an, der eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt. Zeigen Sie uns ein anderes Buch außer der Bibel in der Weltliteratur, das Prophezeiungen über einen kommenden Messias enthält, ähnlich denen in der Bibel. Und das nach einem Zwischenraum von 400 Jahren deutliche Erfüllungen in 20 oder mehr Details aufweist. Also, 400 Jahre muss es vorher geschrieben sein, es muss eine Zeitraum von 400 Jahren geschehen sein und dann müssen sich mindestens die Hälfte der Prophezeiungen erfüllen. Also 20 oder mehr, das ist ja schon wirklich wenig. Bei 330 wäre die Hälfte 165. Nein, 20 oder ein bisschen mehr. Ein Buch. Und zweitens weisen sie uns einen Christus auf, außer Jesus von Nazareth, der auch nur die Hälfte der Prophezeiungen über den Messias erfüllen kann, die wir in diesem Buch behandelt haben. Uns interessieren nur folgende Fragen über jemanden, der sich als wahrer Messias ausgibt. War er in Bethlehem geboren? War er von einer Jungfrau geboren? War er in direkter Abstammung von Abraham und David? Kam er ungefähr 490 Jahre nach Daniels Zeit? Übte er einen wohltätigen Dienst aus, von Wundern gekennzeichnet? Besaß er einen vollkommenen Charakter? Starb er an einem Kreuz und er stand nach 3 Tagen wieder aus den Toten? Gab er seinen Leib hin als Opfer für die Sünden der Menschen? Wurde er von den Toten auferweckt und fuhr in den Himmel auf? War er für 30 Silberstücke verraten? Teilte sich irgendjemand sein Gewand oder würfelte man um seinen Mantel? Rief er am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du einen hast, 10.000 D-Mark, 5.000 Euro stehen zur Belohnung aus, der diese beiden Kriterien nachweislich belegen kann. Ein Buch mit Prophezeiungen und ein Mann, bei dem sich's erfüllt hat. Du kannst kramen, schauen, du kannst im Internet schlau machen, vielleicht hilft dir da in dem Fall auch das Internet. 330 Prophezeiungen. Da sind diese Sachen. Dann gibt es noch im Alten Testament, das kann ich nur streifen, in den Büchern Mose vor allem, aber nicht nur, Typenbilder. Also Bilder, die etwas aussagen, wie Schrifttypen, die sagen auch was aus, ja? Aber ein Typus, ein Beispiel, eine Illustration. Und manche werden im Neuen Testament so benannt, ja, das Passahlamm, oder Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, die erhöhte Schlange in der Wüste, alle, die auf diese Schlange schauten, wurden errettet, der Herr Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde, der Felsen in der Wüste, die Arche, wer in der Arche ist, ist gerettet, wer in Jesus ist, ist gerettet, Jona mit den 3 Tagen im Herzen der Erde, Stiftshütte und vieles mehr. Bilder, die auf Jesus gedeutet werden durch die Ausleger, die uns auch im Neuen Testament auch so in Kombination gezeigt werden. Also es kommt auch noch dazu. Okay, jetzt könnte es natürlich sein, du hast einige Einwände. Der erste Einwand ist, das Alte Testament wurde nach der Geburt von Jesus Christus geschrieben, weil das gibt's ja wirklich nicht. Das kann es ja gar nicht geben. Also muss das Alte Testament danach geschrieben worden sein und dann haben wir das einfach so hingedreht, ja, dass das alles passt. Es reicht ein Beweis, die Schriftrollen vom Toten Meer, Qumran, ein Thema für sich. Da wurden in einer Höhle Schriften gefunden, die waren älter als das Jahr 100 vor Christus. Also weit noch vor der Zeit Jesu. Unter anderem die gesamte Jesaja-Rolle an einem Stück, auch Jesaja 53 ist drin und das liest bitte mal zu Hause durch, auf den Messias hin. Alle Bücher bis auf Buch Esther sind bei diesem Fund aufgetaucht. Man kann alles wirklich nachvollziehen. Es gab kleinste Fehler, Abschreibfehler, aber der Sinn wurde nicht entstellt. Es ist gewaltig, wie gut diese Bibel überliefert ist. Und 100 vor Christus ist ein guter Abstand zu Jesus Christus. Also das Alte Testament wurde eindeutig vor Jesus fertiggestellt. Wir wissen, Malachi, der letzte Prophet, war 400 und noch was vor Jesus Christus. Der letzte, der was gesagt hat im Namen Gottes. Ja, das war alles nur Zufall. Das ist alles nur Zufall. Das passt halt einfach zufällig zusammen. Jetzt bin ich nicht der Mathematiker, da sehe ich einige, die in der Mathematik zu Hause sind. Ich habe von Werner Gitt abgeschrieben. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Bitte Mathematiker, macht es. Ja? Aber ein Beispiel. Und er geht davon aus, einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, da geht er davon aus, dass eine Situation wahr oder unwahr ist, also ja oder nein. Das heißt 50%, wenn es drauf tippst, ist es richtig oder falsch. Ja? Und es gibt aber jetzt 330 Prophezeiungen. Und die müssen alle stimmen, die müssen alle auf wahr geklickt sein. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wir fangen aber ein bisschen tiefer an. Wir fangen an mit 25 Prophezeiungen. Und er macht ein Beispiel mit Ameisen. Wobei eine Ameise 10 Kubikmillimeter hat. Also schon eine größere Ameise. Ja, 10 Kubikmillimeter. Und er sagt, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 und 25 Prophezeiungen, stell dir eine Badewanne vor, die bis zum Rand mit Ameisen gefüllt ist. 36 Millionen Ameisen. Eine Badewanne. Und da gibt es eine rote Ameise da drin. Und du gelangst jetzt hinein und ziehst eine Ameise und du hast zufällig die rote Ameise bei 36 Millionen. Das ist die bei 25 Prophezeiungen, die alle gleichzeitig stimmen müssen. Bei 78 Prophezeiungen, und das ist ein bisschen mehr, ja, aber in der Wahrscheinlichkeitsrechnung saust es hoch. Braucht laut Werner Gitt, und er ist immerhin Professor, emeritierter Professor, also er ist immer noch klug, glaube ich, aber er war Professor, ist immer noch Doktor, der berechnet das so, die ganze Erdoberfläche mit den Weltmeeren zusammen sind 510 Millionen Quadratkilometer. Die füllst du an mit Ameisen in einer Höhe von 10 Metern. 10 Meter Ameisen auf der ganzen Weltkugel. Und wieder eine rote Ameise. 78 Prophezeiungen. Und du tauchst hinein irgendwo in Afrika und ziehst die eine Ameise. Und es ist die rote Ameise. Ja, sehr unwahrscheinlich. Okay, 160 Prophezeiungen. Ich halte es kurz. Das ist eine Oberfläche von 10 Millionen, also ein Volumen jetzt inzwischen schon, von 10 Millionen Millionen Sonnen. Ameisen, voll 10 Millionen Millionen Sonnen. Viele Sonnen, alles Ameisen. Und du greifst hinein und ziehst die eine rote. Also es ist völlig unwahrscheinlich. Und auf Jesus haben sich 330 Prophezeiungen erfüllt. Und wenn wir weitergehen, noch andere Prophezeiungen hinzunehmen. Du hast schon mal auf das Buch aufmerksam gemacht, gell, Michael, in der Predigt. Der Roger Libby zeigt oder möchte zeigen in seinem Buch, dass sich seit der Endzeit, und er definiert Endzeit, seit dem Rückkommen des Volkes nach Jerusalem, nach Israel, so genauer gesagt, dass sich 175 Prophezeiungen erfüllt haben, seit dem Zurückkommen. Und er geht noch davon aus, dass sich bei Daniel und anderen Propheten im Alten Testament auf die Weltmächte in der Vergangenheit auch nochmal sich 200 Prophezeiungen erfüllt haben. Sodass wir jetzt insgesamt, wenn das alles stimmt, ich habe es nicht nachprüfen können, auf über 600 Prophezeiungen kommen, 675 vielleicht, wenn man 300 ausgeht, oder fast 700 Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben. Jetzt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, weiß nicht, ob die Galaxie ausreicht oder ob man Milliarden von Galaxien braucht, um eine Ameise wieder rauszunehmen. Es ist nicht wahrscheinlich. Der dritte Einwand könnte sein, ja, die Erfüllungen wurden ja von Jesus absichtlich herbeigefügt. Er wusste ja, was geschrieben war. Also erfülle ich es einfach. Oder? Ist doch sinnvoll. Hört sich zumindest plausibel an. Aber ich meine, kannst du deinen Geburtsort bestimmen? Wohl schwierig. Auch die Geburtszeit ist dann auch ein bisschen schwierig. Die Art der Geburt von einer Jungfrau, ich meine, das bestimmst du mal. Der Verrat. Die Art des Todes am Kreuz. Ich meine, jetzt sind wir unter uns, die Kinder sind ja draußen. Die meisten zumindest, ein paar hören zu über die Bäuche, aber die verstehen es noch nicht. Diese Kreuzigung ist eine der wenigen Todesarten, wo ich wirklich auf Menschen angewiesen bin. Ich kann mich erhängen, erschießen, vergiften. Ich kann ein Flugzeug gegen die Wand fliegen lassen. Ich kann mich auf einen elektrischen Stuhl setzen und mit dem Fuß noch den Hebel anschalten. Aber gekreuzigt musst du werden. Du kannst nicht hier, das geht nicht. Vielleicht an einem Arm vielleicht, ja, aber dann geht's schon nicht. Er hat sich wirklich in die Hände von Menschen begeben, auch in seiner Todesstunde. Er war in den Händen sündiger Menschen. Diesen Tod kannst du nicht selber beiführen. Auch ein Indiz. Dass die Seite danach auch noch durchbohrt wird, aber die Knochen unten nicht gebrochen werden, das hattest du nicht im Griff. Also Jesus konnte das nicht alles so erfüllen, weil er es gerne gehabt hätte. Nein, es war vorausgesagt. Der prophetische Test ist in Jesaja 41, 21 bis 24. Da sagt Gott, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei, spricht der König Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das Frühere, was war es? Verkündet es, damit wir es zu Herzen nehmen, oder lasst uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das Späterkommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, lasst es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Sieh, ihr seid nichts und euer Tun ist Nichtigkeit. Ein Groll ist, wer euch erwählt. Das ist der Test. Sag etwas voraus. Sag etwas, was in der Zukunft liegt. Und wenn sich's erfüllt, dann seid ihr Götter oder Gott. Aber da gibt es nichts. Das kann nur Gott. Und deswegen, der Koran der Muslime hat keine Prophezeiungen. Die Schriften der Hindus oder Buddhisten kennen diese Prophezeiungen nicht. Auch die Traditionen der Stammesreligion oder irgendeiner anderen Religion kennt diesen Beweis der Prophetie nicht. Das macht die Bibel so einmalig, weil Jesus auch einmalig ist. Du hast vielleicht wenig Argumente in der Evangelisation, weil du denkst, oh, mir fällt schwer, mit den Leuten zu sprechen. Dann sag, dann schauen wir uns mal die Prophezeiungen an. Und du zeigst mir deine Prophezeiungen aus deinem Buch und ich zeige dir meine und wir gehen die durch. Nimmst so eine Liste aus dem Buch Bibel im Test und geht sie durch. Oder liest sie einfach Jesaja 53, Psalm 22, die sind so eindrücklich. Es ist eine gute Möglichkeit, auch mit Menschen, die im Zweifel sind, ins Gespräch zu kommen über dieses Thema, erfüllte Prophetie. Hinter diesen Religionen stehen irgendwelche Götzen, aber nicht Gott. Jahwe hat sich in der Bibel geoffenbart durch seine Schriften. Und es ist auch ein Todesstoß für den Atheismus. Letztendlich, erfüllte Prophetie, das passt nicht in das Denkschema eines Atheisten. Das darf nicht sein, per Definition. Das darf es nicht geben. Es widerspricht der Ideologie. Aber es zeigt erfüllte Prophezeiung. Es gibt einen ewigen Gott. Und dieser Gott spricht durch die Bibel. Und er spricht zu Groß und Klein. Gott ist so groß, dass wir ihm nicht zu klein sind, habe ich gelesen. Gott ist so groß, dass wir ihm nicht zu klein sind. Er spricht noch nicht nur in die Geschichte hinein der Welt, sondern in deine persönliche Geschichte möchte er sprechen. Er meint dich, ganz persönlich. Er kennt dein Leben. Er weiß auch, was auf dich zukommt. Er weiß, was dich erwartet. Wie stehst du zu erfüllter Prophezeiung? Prophetie. Ja, manche lehnen ab, manche lehnen es ab. Aus Unwissenheit, ja, die sagen, kenne nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nie gewusst. Manchmal selbst auferlegte Unwissenheit, sie wollen auch gar nicht wissen. Aber wer sowas nicht weiß, wer Jesus nicht kennt und nichts davon weiß, der muss ja, kann er nicht anders, man muss schon was wissen. Manche lehnen aber ab aufgrund von Stolz. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Ihr wollt einfach nicht und das ist Stolz. Es gibt genügend Beweise, aber du willst nicht. Es ist deine Entscheidung. Er lässt es frei. Er zwingt dich nicht. Er ist ein Gott der Liebe, der nicht zwingt. Er aber sagt, aber dann lebe auch mit den Konsequenzen. Willst du zu ihm kommen? Oder es sind vielleicht moralische Probleme. Manchmal sind vorgeschobene intellektuelle Probleme nichts anderes als moralische Probleme. Oder Probleme eigentlich nicht, sondern man möchte kein moralisches Problem haben. Man möchte sein Fehlverhalten aufrechterhalten und da passt ein Gott nicht rein. Manchmal ist es nicht der Verstand, sondern das Leben. So, na, ich möchte nicht so leben, wie Gott es möchte. Ich möchte mein Leben führen. Ich lasse mich doch nicht reinreden. Ich frage dich, wenn ich dir oder jemand anders beweisen könnte, den zuverlässigen Beweis bieten kann, dass die Bibel recht hat, würdest du dann wirklich glauben? Du musst dich selber prüfen. Ne? Wenn ich, jemand anders, und ich hoffe, dass genügend Argumente heute da waren, dass du sagst, ja, es gibt genügend Beweise, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber auch bei Paulus, gell? Manche ließen sich überzeugen, andere glaubten nicht. Ich möchte zum Schluss weg vom Verstand kommen. Und irgendwie auch doch nicht natürlich. Mehr aufs Herz. Weil für mich ist es auch ein Indiz, dass Gottes Wort stimmt. Die folgende Geschichte hat sich zugetragen in Amerika, ist eine wahre Geschichte. Und ist jetzt ein Junge, der ist intellektuell nicht so ausgestattet wie die Professoren und Doktoren dieser Welt. Wahrscheinlichkeitsrechnung wird er nie verstanden haben. Aber ich lese sie. Jeremy wurde mit einem deformierten Körper, langsamen Geist und einer chronischen, tödlichen Krankheit geboren, die seit dem Tag seiner Geburt an seinem jungen Leben zehrte. Und doch hatten seine Eltern versucht, ihm eine möglichst normale Existenz zu ermöglichen und ihn in die Schule zu schicken. Mit 12 Jahren war Jeremy immer noch in der 2. Klasse. Er war ganz offenbar vom Lernen überfordert und wenn er, wie er es meistens tat, sabbernd auf seinem Platz hin und her rutschte und grunzende Laute von sich gab, trieb er seine Lehrerin Doris Miller damit an den Rand der Verzweiflung. Bisweilen aber sprach er klar und deutlich, so als wäre ein Funken Licht in die Finsternis seines Geistes gedrungen. Doch dies waren seltene Momente. Meistens störte er den Unterricht und so bestellte die Lehrerin eines Tages seine Eltern zu einem Gespräch in die Schule. Als die Forresters schweigend im leeren Klassenzimmer vor ihr saßen, erklärte sie ihnen, Jeremy gehört auf eine Behindertenschule. Es ist ihm gegenüber nicht fair, ihn zusammen mit wesentlich jüngeren Kindern zu unterrichten, die noch dazu keine Lernschwierigkeiten haben. Es gibt immerhin einen Abstand von 5 Jahren zwischen ihm und den anderen Schülern. Frau Forrester weinte leise in ihr Taschentuch, während ihr Mann zu sprechen begann. Frau Miller, sagte er, es gibt keine einzige Behindertenschule in der Nähe. Außerdem wäre es ein echter Schock für Jeremy, wenn wir ihn aus der Schule nehmen würden. Wir wissen, dass es ihm hier ausgesprochen gut gefällt. Als die beiden gegangen waren, blieb Doris noch eine ganze Weile sitzen und starrte aus dem Fenster. Die Kälte des Schnees, der draußen lag, schien bis in ihre Seele zu dringen. Sie konnte sich durchaus in die Lage der Forresters hineinversetzen. Schließlich war Jeremy deren einziges Kind und er litt an einer unheilbaren Krankheit. Aber den Jungen in der Klasse zu behalten, war einfach nicht richtig. Sie musste 18 weitere Schüler unterrichten und Jeremy war eine ständige Quelle der Ablenkung. Außerdem würde er nie lesen und schreiben lernen können. Es war reine Zeitverschwendung, es ihm beibringen zu wollen. Je länger sie über die Sache nachdachte, desto mehr meldeten sich Schuldgefühle in ihr. Oh Gott, betete sie, hier sitze ich nun und beschwere mich, wo meine Probleme doch nichts sind, verglichen mit dem, was diese armen Leute mitmachen. Bitte hilf mir, mehr Geduld für Jeremy aufzubringen. Von jenem Tag an tat sie ihr Möglichstes, Jeremys Geräusche zu ignorieren. Auch wenn er mit ausdruckslosem Gesicht vor sich hinstarrte, reagierte sie nicht. Eines Tages humpelte er das kranke Bein nachziehend vor zu ihr ans Pult. »Ich liebe dich, Frau Miller!« rief er so laut, dass die ganze Klasse es mitbekam. Die Kinder kicherten und Doris stammelte errötend, »Das ist aber lieb von dir, Jeremy, und jetzt setz dich wieder!« Der Frühling zog ins Land und die Kinder waren voller Vorfreude auf das bevorstehende Osterfest. Doris erzählte ihnen die Geschichte von Jesus und um ihnen den Gedanken des neu entstehenden Lebens nahezubringen, drückte sie jedem von ihnen ein großes Plastikei in die Hand. Die Kinder sollten es zu Hause mit irgendetwas füllen, das dieses neue Leben versinnbildlichte und am nächsten Tag wieder mit in die Schule bringen. Habt ihr das verstanden? Vergewisserte sie sich. Die Kinder riefen begeistert, ja, alle, außer Jeremy. Dieser hörte nur aufmerksam zu und sah sie unverwandt an. Keines seiner üblichen Geräusche kam ihm über die Lippen. Hatte er verstanden, was sie von Jesus Tod und Wiederauferstehung erzählt hatte? Hatte er die Hausaufgabe verstanden? Ja, vielleicht sollte sie seine Eltern anrufen und ihnen erklären, was sie den Schülern aufgetragen hatte. Als Doris an diesem Nachmittag nach Hause kam, stellte sie fest, dass der Abfluss ihrer Küchenspüle verstopft war. Sie rief ihren Vermieter, doch es dauerte eine geschlagene Stunde, bis er kam und das Rohr gereinigt hatte. Danach musste sie einkaufen, eine Bluse bügeln und einen Vokabeltest für den nächsten Tag vorbereiten. Über all diese Aktivitäten vergaß sie, Jeremys Eltern anzurufen. Am nächsten Morgen waren alle 19 Kinder im Klassenzimmer versammelt. Lachend und schwatzend legte eines nach dem anderen sein Ei in den großen Weidenkorb, den Frau Miller auf ihrem Pult aufgestellt hatte. Nach der Mathestunde war es an der Zeit, die Eier zu öffnen. Im ersten fand Doris eine Blume. »Oh ja«, nickte sie, »eine Blume ist ganz sicher ein Symbol für das neue Leben. Wenn eine Pflanze ihr Köpfchen durch den Boden schiebt, dann wissen wir, dass es Frühling ist.« Ein Mädchen in der ersten Reihe meldet sich. »Das ist mein Ei, Frau Miller!« Aus dem zweiten Ei kam ein Plastikschmetterling zum Vorschein. Er sah fast wie ein echter aus. Doris hielt ihn hoch. »Wir alle wissen, dass sich eine Raupe irgendwann verpuppt und in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt.« »Ja, auch er ist ein Symbol für das Neuleben.« Stolz strahlte die kleine Judy von einem Ohr zum anderen. »Es ist von mir, Frau Miller!« Als nächstes führte Doris einen mit Moos bewachsenen Stein zutage und sie erklärte, dass auch Moos eine Form von Leben sei. Aus der hintersten Bank rief Billy, »Mein Papa hat mir geholfen!« Als Doris das vierte Ei öffnete, stockte ihr einen Moment lang der Atem. Es war leer. »Es ist sicher das von Jeremy«, dachte sie. »Er hat also doch nicht verstanden, worum es ging. Wenn ich bloß nicht vergessen hätte, seine Eltern anzurufen.« Um ihn nicht bloßzustellen, legte sie das Ei ohne ein Wort in den Korb zurück und griff ein anderes heraus. Da auf einmal meldete sich Jeremy zu Wort. »Frau Miller, wollen Sie denn zu meinem Ei gar nichts sagen?« Verstört erwiderte Doris, »aber Jeremy, dein Ei ist doch leer.« Er sah ihr direkt in die Augen und entgegnete mit sanfter Stimme, »Ja, aber Jesus' Grab war auch leer.« Die Zeit schien stillzustehen. Es dauerte eine Weile, bis Doris die Sprache wiedergefunden hatte. Dann fragte sie, »Weißt du, warum das Grab leer war?« »Oh ja«, rief Jeremy, »Jesus wurde getötet und hineingelegt, aber dann hat sein Vater ihn wieder aufstehen lassen.« In diesem Augenblick klingelt es und die Kinder stürmten zur Pause auf den Hof. Doris aber weinte. Die Kälte in ihr wich dahin. 3 Monate später starb Jeremy. Bei seiner Beerdigung wunderte man sich, warum auf seinem Sarg 19 Eier lagen. Sie alle waren leer. Intellektuelle mögen die Bibel verstehen, aber auch Kinder, Behinderte können verstehen, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und dieser Jeremy hatte Jesus in seinem Herzen. Er hat vertraut. Ostern. Wenn du an Ostern denkst, denkst nie an Frühling, Schokoladeneier, wie gut sie auch schmecken mögen. Das Ohr habe ich dazugeführt. Ja? Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ein Jeremy hat es verstanden, mit seinem einfachen Intellekt, aber mit einem Herzen, das glaubt und vertraut. Und irgendwann, früher oder später, stehen wir alle vor der Himmelspforte. Außer der Herr ist vorher schon gekommen und hat uns entrückt. Und dann ist die Frage, hast du auf seinen Namen gesetzt? Hast du alles auf eine Karte gesetzt? Denn die Bibel sagt eindeutig, es ist in keinem anderen das Heil. Und kein anderer Name ist uns unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es geht um Rettung, es geht um Leben und Tod bei Ostern und es geht um dein Leben. Es gibt genügend Beweise für die Bibel und dass Jesus auferstanden ist. Meine Hoffnung ist, dass der Herr mit dir auf dem Weg war und wenn die Augen gehalten wurden, dass die Augen geöffnet wurden für ihn und für das, was er für dich tat an Ostern. Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Und dir, lieber Stefan und liebe Doris, ihr wart nur ein Stefan, weil der war mir dann doch im Kopf gestern Abend. Euch allen, beiden, alles Liebe und Gute zu einem Geburtstag. Amen.